Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf die AfD vorerst nicht als gesichert rechtsextremistisch einstufen. Das hat das Verwaltungsgericht Köln entschieden und damit einem Eilantrag der Partei im Wesentlichen stattgegeben. Das Bundesamt muss jetzt den Ausgang des Hauptsacheverfahrens beim Gericht abwarten. Und wir lassen uns diese Entscheidung jetzt erstmal einordnen von unserem ARD-Rechtsexperten Frank Bräutigam. Wie hat das Gericht das begründet?
Also im Kern sagt das Gericht, das Beweismaterial des Bundesamts für Verfassungsschutz reicht aktuell nicht aus für die Hochstufung der AfD vom Verdachtsfall zu gesichert rechtsextremistisch. Ein Beispiel: Es gäbe einen starken Verdacht, dass Menschen mit Migrationshintergrund für die AfD Bürger zweiter Klasse sein sollen, aber eben keine Gewissheit. Im Parteiprogramm der AfD, da gäbe es zwar verfassungswidrige Forderungen, zum Beispiel die Religionsfreiheit von Muslimen stark einzuschränken, aber diese Punkte seien nicht so prägend für das gesamte Programm der AfD, dass es für die Hochstufung reicht. Und das gelte laut Gericht auch für den etwas unscharfen Begriff der Remigration. Diese ausführliche Begründung des Gerichts heute, die ist also kein Gütesiegel für die AfD, nach dem Motto, alles ganz harmlos, aber die hohen Hürden für gesichert rechtsextrem, die werden nicht genommen.
Die AfD hat vorläufig Recht bekommen. Wie geht es jetzt in der Sache weiter?
Also das war heute noch nicht das letzte Wort der Gerichte. Gegen den Eilbeschluss sind jetzt Rechtsmittel möglich und das Hauptsacheverfahren läuft weiter. Die Einstufung als extremistischer Verdachtsfall, die bleibt weiter bestehen. Der Verfassungsschutz darf die Partei also weiter beobachten, nur nicht so intensiv wie mit der höheren Stufe. Und letzter Punkt, die Entscheidung heute hat keine direkten Auswirkungen auf die Einstufung einiger AfD-Landesverbände als gesichert extremistisch. Das sind unterschiedliche Baustellen, bei denen sich die Gerichte die einzelnen Landesverbände separat anschauen müssen.
Dankeschön, Frank Bräutigam in Karlsruhe. Soweit also die rechtliche Einschätzung. In einer ersten Reaktion sagte Innenminister Dobrindt, man müsse sich nun auf das Hauptsacheverfahren konzentrieren. Politiker der AfD sehen sich durch die Entscheidung des Verwaltungsgerichts bestätigt und sprechen von einem großen Erfolg.
Genugtuung bei der AfD über die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln. Oft genug kritisiert die Alternative für Deutschland die Gerichte, doch heute andere Töne.
Damit zeigt sich eindeutig, dass unser Rechtsweg und auch unsere Rechtsauffassung richtig war, dass das Gericht diesem auch gefolgt ist und dass man eine Opposition auch auf diesem Wege nicht ausschalten kann.
Im Mai im vergangenen Jahr hatte der Verfassungsschutz unter der damaligen Innenministerin Nancy Faeser die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft, wegen Aussagen wie dieser hier.
Es gehört mehr dazu, Deutscher zu sein, als einfach nur eine Staatsbürgerurkunde in der Hand zu haben.
Diese Einstufung wurde vom Verwaltungsgericht Köln untersagt. Man nehme die heutige Entscheidung zur Kenntnis, sagt der Innenminister.
Ich habe wiederholt gesagt, die AfD muss man wegregieren und nicht wegverbieten wollen.
Die SPD-Politikerin Carmen Wegge hatte sich dafür eingesetzt, die AfD zu verbieten. Jetzt, so Wegge, müsse man das Hauptsacheverfahren abwarten.
Ich bin weiterhin der festen Überzeugung, dass die AfD eine verfassungswidrige, eine verfassungsfeindliche Partei ist. Und deswegen ist das heute möglicherweise ein kleiner Rückschlag.
Eine endgültige Entscheidung, ob der Verfassungsschutz die AfD als gesichert rechtsextrem bezeichnen darf, steht noch aus.
Wenn Unternehmen öffentliche Aufträge vom Bund wollen, müssen sie ihre Beschäftigten nach Tarif bezahlen. Das hat der Bundestag heute beschlossen. Mit dem sogenannten Tariftreuegesetz soll Lohndumping verhindert werden. Wir schauen zunächst auf die Details. Das Gesetz gilt nicht generell, sondern im Bau und bei Dienstleistungen. Und es gilt in der Regel bei Aufträgen ab 50.000 Euro. Komplett ausgenommen ist der Bereich der Verteidigung. Ebenso nicht betroffen Lieferverträge des Bundes, zum Beispiel für Büromaterial.
Oliver Grün, ein Tüftler, der ein Softwareunternehmen in Aachen gegründet hat. Das Tariftreuegesetz aber sieht er als unnötige bürokratische Bremse mit seinen 370 Mitarbeitern.
Weil letztlich man ja erstmal sich einarbeiten und alles abprüfen muss, ob man diese Bedingungen erfüllt, beispielsweise den Lohn zahlt, der gewünscht ist, die Urlaubstage gibt, die Zuschläge für Überstunden gibt. Also das ist ein Riesenaufwand für ein Mittelstandsunternehmen.
Die Arbeitsministerin will, dass sich vor allem auf Baustellen etwas ändert. Das Tariftreuegesetz ist ihr ein Herzensanliegen. Bei öffentlichen Aufträgen soll es gerecht zugehen.
Wir investieren 500 Milliarden in dieses Land. Und es ist genau richtig, dass davon die Unternehmen auch profitieren, die für gute Arbeitsbedingungen stehen.
Die Regierungskoalition betont, die Bürokratie werde so weit möglich reduziert. Die AfD lehnt das Gesetz dennoch ab.
Schon in wirtschaftlich guten Zeiten ist dieses Gesetz eine Zumutung. Aber im dritten Jahr der Rezession in Deutschland ist es der komplett falsche Weg.
Die Union trägt das Gesetz zwar mit, aber ihre Bauchschmerzen werden deutlich.
Vielleicht sollten wir uns alle zusammen noch mal überlegen, das gilt bei der Lohnfindung und das gilt aber auch bei der Tarifbindung, ob wir die Sozialpartnerschaft wirklich stärken, wenn wir uns als Deutscher Bundestag andauernd in Details einmischen. Ich glaube, der gegenteilige Weg wäre richtig.
Stimmt der Bundesrat auch zu, könnte das Gesetz schon in einigen Wochen in Kraft treten. Softwareunternehmer Grün aus Aachen sagt, er und viele andere Mittelständler werden wohl überlegen, ob sie sich dann noch auf Bundesaufträge bewerben sollen.
Drohnen in der Nähe von Flughäfen, das sorgte zuletzt immer wieder für Aufregung. Der Bundestag hat jetzt das Luftsicherheitsgesetz geändert. Damit soll der Einsatz der Bundeswehr als Amtshilfe bei der Abwehr einfacher werden. Soldaten dürfen Drohnen abschießen, allerdings nur als letztes Mittel. Und Demonstranten, die den Flugverkehr behindern, drohen in Zukunft Haftstrafen bis zu 5 Jahren. Bundeswirtschaftsministerin Reiche plant Einschnitte bei der Förderung für kleine Solaranlagen. Mehrere Medien zitieren übereinstimmend aus einem Gesetzentwurf. Demnach sollen Anlagen bis 25 Kilowatt installierter Leistung keine Förderung mehr bekommen. Bisher gibt es einen festen Betrag pro Kilowattstunde, die ins Netz eingespeist wird. Aus dem Wirtschaftsministerium heißt es nun, die kleinen Anlagen rechneten sich für Besitzer auch ohne diese Förderung. Und wir gehen ins Ausland. Es war die inzwischen 3. Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran. In Genf haben beide Länder ihre Verhandlungen über das iranische Atomprogramm vorerst beendet. Im Anschluss hieß es von Seiten des Oman, der als Vermittler auftritt, die Beratungen würden bald in Wien fortgesetzt. Teheran hatte sich bereit erklärt, sein Nuklearprogramm zu begrenzen, fordert im Gegenzug aber die Aufhebung von US-Sanktionen. Washington will auch über das Raketenprogramm des Iran sprechen. Das allerdings lehnt das Mullah-Regime bislang ab. Gudrun Engel in Washington. Während verhandelt wird, hat US-Präsident Trump am Persischen Golf das größte Truppenkontingent seit dem Irakkrieg 2003 zusammengezogen. Gibt es da überhaupt noch einen zurück?
Ja, natürlich. Es gibt immer ein Zurück. Man kann die Truppen wieder abziehen, wenn es eben einen diplomatischen Verhandlungserfolg gibt. Die Verhandlungen jetzt sind ja vor etwa einer Viertelstunde zu Ende gegangen. Aber man hat vereinbart, sich kommende Woche in Wien zu treffen für technische Details. Insofern ist es im Moment so, dass die Militärpräsenz aufrechterhalten wird. Denn Donald Trump braucht sie ja als Druckmittel, sollte das bei den Verhandlungen nicht so laufen, wie er sich das vorstellt. Und aus Kreisen des Weißen Hauses hören wir, dass die beiden Vermittler Witkoff und Kushner heute Morgen bei den Gesprächen zumindest gar nicht mal so happy waren über das, was der Iran ihnen präsentiert hat. Die Amerikaner wollen ja das Ende des Atomprogramms und den Abzug von Raketen. Die Iraner wollen da nicht bei allem unbedingt so mitmachen. Deswegen wird die Militärpräsenz auf jeden Fall aufrechterhalten und dass Donald Trump auch in der Lage ist, das Militär einzusetzen, hat er ja schon gezeigt. Am 12. Juni des vergangenen Jahres beim ersten Militärschlag gegen den Iran und eben auch Anfang des Jahres in Venezuela. Das heißt, der Druck auf den Iran, der bleibt hoch.
Schön, Gudrun Engel in Washington. Und damit gleich weiter zu Katharina Willinger in Istanbul. Bislang zeigt sich der Iran ja wenig kompromissbereit. Welche Wirkung hat denn die Drohkulisse von Trump auf das Regime in Teheran?
Ich habe schon den Eindruck, dass dieser Druck an der einen oder anderen Stelle Wirkung zeigt. Diesen Eindruck hatte ich auch, als ich vergangene Woche in Teheran war. Aber ich bin mir nicht so sicher, wie viel davon jetzt eben am Verhandlungstisch ankommt. Man hat eher den Eindruck, dass der Versuch unternommen wird, da vor allen Dingen die internationale und auch die amerikanische Öffentlichkeit zu beeinflussen. Also der iranische Außenminister Abbas Araghchi hat unter anderem US-Sendern, aber auch anderen englischsprachigen Medien Interviews gegeben, in denen er unter anderem fast schon mantrahaft wiederholt hat, dass der Iran ja gar kein Interesse an Atomwaffen habe. Und das haben wir heute tagsüber auch immer wieder von iranischen Offiziellen gehört. Und solche Sätze, die überzeugen ja nicht die US-Administrative. Also das weiß das Regime in Teheran schon auch. Aber sie sollen eben die Meinung in der amerikanischen Öffentlichkeit beeinflussen, dahingehend nicht in so einen Krieg einzusteigen. Was das Festhalten an diesen Forderungen, die ja Guthrum gerade auch schon angesprochen hat, angeht, also dass man weiterhin Uran anreichern will beispielsweise, in der Öffentlichkeit schaut alles danach aus, dass das iranische Regime da weiter dran festhält. Und das iranische Staatsfernsehen, das hat erst vor etwa einer Stunde verkündet, dass der Iran weiterhin Uran anreichern wird.
Vielen Dank, Katharina Willinger. Die Berlinale ist eines der großen internationalen Filmfestivals und steckt in einer tiefen Krise. Nach der Preisverleihung am Wochenende ist erneut eine Debatte über den Umgang mit dem Gaza-Krieg entbrannt. Auch über ein mögliches Ausscheiden von Intendantin Tuttle gab es Gerüchte. Eine Krisensitzung zur Ausrichtung brachte heute keine Klarheit, aber die Gespräche sollen weitergehen.
Unter anderem sorgte diese Rede des Filmemachers Abdallah Al-Khatib bei der Berlinale für Aufsehen. Er kritisierte die Bundesregierung scharf für ihre Haltung im Gaza-Krieg. Meine letzten Worte richte ich an die deutsche Regierung. Sie machen sich mitverantwortlich am Genozid in Gaza. Kulturstaatsminister Wolfram Weimar hat heute zu einer außerordentlichen Sitzung eingeladen, um über den Umgang mit solchen Äußerungen wie von Al-Khatib zu sprechen und über die zukünftige Ausrichtung der Berlinale insgesamt. Im Vorfeld war in der Presse über eine Entlassung der Berlinale-Intendantin als Verantwortliche spekuliert worden. Das Treffen im Kanzleramt heute endete erstmal ohne konkretes Ergebnis. Äußern wollte sich Weimar danach nicht. Sie steht nun weiter im Fokus, Trisha Tuttle. Bereits während der Berlinale Gala äußerte sich die Intendantin allerdings zu politischen Positionen so. Die Berlinale ist kein Platz, um zu schweigen, sondern ein Ort für Künstler, um zu sprechen. Manchmal in einer Art und Weise, die unbequem ist. Hunderte Kunstschaffende unterstützen die Intendantin, sehen die Diskussion als ein Signal politischer Einflussnahme und fürchten Eingriffe in die Freiheit von Kunst und Meinung. Der Deutsche Kulturrat warnt vor einer Entlassung von Tuttle.
Das wäre, glaube ich, ein verheerendes Signal, weil sie hat ja genau das versucht zu machen, nämlich zu vermitteln zwischen den künstlerischen und den politischen Positionen. Und wenn die Politik jetzt sagen würde, du hast es zwar versucht, aber wir lassen dich jetzt doch fallen, glaube ich, wäre das eigentlich der Sieg von denen, die die Sache im Moment auf die Spitze treiben wollen.
Berlinale-Intendantin Tuttle hat sich bis zum Abend nicht zu den aktuellen Entwicklungen heute geäußert.
Wohnraum ist in Deutschland Mangelware, vor allem wenn er bezahlbar sein soll. Wie dieses Problem nach dem Zweiten Weltkrieg angegangen wurde, ist noch heute sichtbar. Viele Menschen nennen den Plattenbau ihr Zuhause, vor allem in Ostdeutschland. Modulares Bauen könnte auch künftig ein Weg gegen Wohnungsnot sein.
In diesem Gera-Stadtteil stand einst die größte Plattenbausiedlung Thüringens. Auf engstem Raum lebten hier knapp 45.000 Menschen. Inzwischen wurden zahlreiche Blöcke abgerissen und die Lücken begrünt. Wohnungsmangel ist auch wegen der Plattenbausiedlungen in Gera kaum ein Thema.
Ich wohne gerne hier. Ich bin ein Plattenbaukind, werde es bleiben. Und mich zieht da nichts weg.
Früher gab es auch nicht so viele Aufzüge und das alles ist ja auch viel verändert worden. Und dadurch hat sich natürlich die Lebensqualität auch verbessert.
Dem Plattenbau widmet das Stadtmuseum Dresden seit heute eine Ausstellung. Wohnungsbau mit vorgefertigten Tafeln gab es in Ost und West, weil nach dem Zweiten Weltkrieg schnell viel und günstiger Wohnraum entstehen sollte. Mit Blick auf die Wohnungsnot in einigen Großstädten heute sind die Ausstellungsmacher überzeugt, auch aktuell ist modulares und serielles Bauen gefragt.
Wir schauen da vielleicht auf andere Baustoffe, die klimafreundlicher sind, nachhaltiger, aber ja, das Serielle und vielleicht auch, also auf jeden Fall auch Vorgefertigte, ist da ein Weg, das zu beschleunigen.
Noch aber haben die klassischen Plattenbausiedlungen ein Imageproblem, sagen Soziologen.
Seit Anfang der 2000er Jahre ist es wirklich so, dass vor allem arme Leute zuziehen, Transferleistungsempfängerinnen, Geflüchtete. Und das hat insgesamt zu einem sozialen Abstieg der Platte geführt.
Um das umzukehren, entwickeln Städteplaner neue Konzepte. Auch das ist in der Ausstellung zu sehen. Für Wohnsiedlungen, die für alle Einkommensgruppen attraktiv sind.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 27. Februar.
Ein ausgedehntes Hoch sorgt zusammen mit warmer Luft auch morgen für frühlingshaftes Wetter. Heute Nacht fällt ganz im Norden etwas Regen, sonst bleibt es trocken. Besonders in Bayern und in Teilen Hessens breitet sich Nebel aus. Morgen wird es verbreitet sonnig. Über den Nordwesten und Norden ziehen teilweise dichte Wolken, die gegen Abend gebietsweise Regen bringen. Heute Nacht noch 11 Grad in Westfalen bis minus 2 im Bayerischen Wald. Morgen wird es außergewöhnlich mild mit bis zu 23 Grad im Südwesten. Am Samstag teils Sonne, teils dichte Wolken und gebietsweise Regen. Im Süden und Osten ist es noch oft sonnig. Sonntag auch dort mehr Wolken und kühler. Am Montag im Norden teilweise dichte Wolken, sonst nach Auflösung von Nebel wieder sonnig.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Ingo Zamparoni schauen wir 10 Tage vor der Landtagswahl nach Baden-Württemberg, wo in der ARD-Vorwahlbefragung die Grünen an die CDU heranrücken. Und Festival von Sanremo, der Musikwettbewerb, bei dem ganz Italien mitfiebert. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.